Tadā, Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swami Nityanami Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskavya Deshacharine
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
tadasatvamayaya ashyemayi brahmanikarupitam pare. Übersetzung. O großer Weiser, sobald ich für die Persönlichkeit Gottes einen Geschmack bekam, wurde meine Aufmerksamkeit über den Herrn zu hören unerschütterlich. Und als ich meinen Geschmack entwickelte, erkannte ich, dass ich nur aus Unwissenheit grobe und feine Bedeckung angenommen hatte. Denn sowohl der Herr als auch ich sind transzendental. In diesem Vers wird sehr schön die Stufe der Erleuchtung im Krishna-Bewusstsein handelt. Narada Muni hatte einen Geschmack bekommen an der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und aufgrund dieses Geschmacks wurde er sehr interessiert. Das heißt, dass seine Aufmerksamkeit unerschütterlich wurde. Und zu dem Zeitpunkt, wo seine Aufmerksamkeit unerschütterlich auf Krishna gerichtet war, erkannte er seine Illusion im materiellen Dasein. Er gab sein falsches Ego auf, was sich mit zwei Arten von Bedeckungen identifiziert. Was ist dem grobstofflichen Körper, also das Ich, und dem feinstofflichen Körper, in dem sich Konzepte von mein Eigentum und meine Umgebung und meine Interessen gebildet hatten. Das bringt uns zu einem sehr nicen Verständnis. Der Ajana-Pfad oder der Pfad der Verehrung Krishnas soll in der beliebten Seele einen Geschmack hervorrufen. Ein Geschmack an der höchsten Persönlichkeit Gottes. Der Grund, weswegen sich die Menschen im materiellen Leben beschäftigen, ist ein geschmackloser Grund. Sie haben keinen Geschmack an der höchsten Persönlichkeit Gottes entwickelt. Tatsächlich interessiert sie das Thema nicht. Im Nektar der Unterweisung heißt es, wie Leute reagieren auf die höchste Persönlichkeit Gottes. Diese Themen erscheinen ihnen sehr bitter zu sein, sehr uninteressant. Viele Leute, die zu Vorlesungen im Tempel kommen, entwickeln keinen richtigen Geschmack daran. Für sie ist das, was gesagt wird, nicht einsehbar und nicht verständlich. Das liegt daran, wie Srila Rupa Goswami sagt, dass sie bedenkt sind. Bedenkt von Unwissenheit, sowohl in ihrem Denken als auch in ihrem Handeln. Sie können nicht verstehen, wie das in irgendeiner Weise Sinn ergibt, dass Krishna, wenn Krishna zufriedengestellt wird, dass sie selber auch zufriedengestellt wird, dass die ganze Welt zufriedengestellt werden kann. Das ist für sie uneinsehbar, unverständlich, verwirrend und höchst unattraktiv. So, im Krishna-Bewusstsein muss es uns darum gehen, diesen Ruchi heißt so viel wie Wohlgeschmack, zu entwickeln. Sonst wird all das, was wir tun, mehr oder weniger zu einer Leibesübung, die nach einer gewissen Zeit Mühe macht. Ich kann mich deutlich daran erinnern, dass Prabhupada in Vrindavan, wo wir einen sehr aufwendigen Deity-Worship haben, der die Bodhis sagt, dass ohne Liebe und ohne Wohlgeschmack diese Verehrung der Deities eine Art Last darstellen würde nach gewisser Zeit. Und so ist es mit allem, was man im Krishna-Bewusstsein tut. Wenn man diese Ruchi nicht hat, wird alles zur Last. Das frühe Aufstehen wird zur Gemeinheit, eben den Körper, der Service wird zur Arbeit, die Gemeinschaft mit Gott geweihten wird zur Tortur, das Zölibat wird zur absoluten Quälerei, in Gedanken und im Körper und so weiter und so fort. Krishna-Bewusstsein, das muss man verstehen. Er gibt auf der äußeren Ebene nicht so viel Sinn. Ich meine, mit äußerer Ebene für einen Menschen, der ein verunreinigtes Lebensziel hat, heißt nicht, der nicht Krishna oder Gottesbewusst werden will und nicht zurück zu Gott kommen will, für den ergibt das keinen Sinn. Denn in dem Augenblick, wo man ein reines Lebensziel hat, gibt eben die Übung des Krishna-Bewusstseins Sinn. Sonst ist es einfach schwierig oder eben nicht so voll anziehend oder sagen wir besser nur oberflächlich anziehend. Dieser Wohlgeschmack ist praktisch das, worum es uns in unserer Vaishnava-Philosophie geht, zunächst einmal. Es gibt einen Schlucker in der Bhagavad Gita, wo das deutlich ausgedrückt wird. Es heißt dort nämlich, dass die bedingte Seele mit Mühe nur von Sinnbefriedigung ferngehalten werden kann. Das ist also denn ein Geschmack für diese Freude bleibt erhalten. So ist es auch mit jemandem, der sich dem Krishna-Bewusstsein zuwendet, der jedoch noch keinen Geschmack für Krishna entwickelt hat, sondern nur Geschmack für Sinnbefriedigung. Aber zuallererst oder auf den ersten Anhieb gesehen, macht er sich mit Mühe den Regeln und Regulierungen unterworfen große Schwierigkeiten dabei haben, das einzuhalten, weil sein Geschmack eben noch nicht bis Viertelleben da ist. Erst dann, wenn man einen höheren Geschmack hat, dann kann man diese niederen Folgen aufgeben. Sollten Ruchi, dieser Geschmack, ist also, wie auch in der Bhagavad Gita Philosophie erklärt wird, das wichtige, ein wichtiges Symptom des spirituellen Lebens. Also ein wichtiger Punkt. Nun, so wie ein Devotee diesen höheren Geschmack im hingebungsvollen Dienst entwickelt hat, kann er sich nicht mehr mit den Illusionen des materiellen Daseins identifizieren. Er kann sich nicht mehr damit aufhalten. Für einen Devotee ist es unmöglich, materielles Leben weiterzuführen. Ich habe jetzt einen Brief bekommen aus Jugoslawien. Da schreibt einer: Ich kann jetzt einfach nicht mehr zur Schule gehen. Du hast es mir zwar gesagt, ich soll zur Schule gehen, aber ich kann es nicht mehr. Diese Gemeinschaft mit den Nicht-Gottgeweihten ist so mühsam. Ich müsste noch ein Jahr hingehen, um das zu Ende zu bringen, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich habe dazu geschrieben. Ich muss das machen, denn in diesem Fall war es tatsächlich nötig. Es ist tatsächlich nötig. Du musst aber gleichzeitig sehen, wie du etwas unternimmst, dass dein Wohlgeschmack als spirituelle Aktivitäten größer und größer wird, sodass du dort wenigstens Nektar kostet. So, das ist einfach an und für sich natürlich. Ein Mensch, der spirituelle Fortschritte macht, kann seinen spirituellen Fortschritt daran messen, inwiefern er ein Missfallen entwickelt an der Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten und an Nicht-Gottgeweihten Tätigkeiten. Wenn er da noch angehaftet ist, kann man verstehen, dass er nicht spirituelle Fortschritte macht. Das ist der erste Punkt, den ich heute erläutern wollte. Und der zweite Punkt ist ein Punkt, den ich gestern Abend noch las. Ein sehr, sehr interessanter philosophischer Punkt. Ich hoffe, dass er nicht zu subtil ist und gut verständlich ist. Diesen Punkt möchte ich einleiten mit einem wichtigen Verständnis. Wenn wir von der Entwicklung dieses Geschmackes sprechen, der so stark wird, dass wir falsches Ego aufgeben, so sprechen wir ja auch davon, in unserem bedingten Leben völlig Krishna bewusst zu werden. Das ist ja nicht so einfach, wie wir wissen. Es ist so, dass die bedingte Seele sehr bedeckt ist von ihrem feinstofflichen Körper, der viele Pläne hat, also den Geist, der viele Pläne hat gemacht für das Leben, von Illusionen, die sich zeitweise schon aus mehreren Leben fortgesetzt haben. Unsere Unreinheit, unser Zustand in Maya ist ja nicht eine einmalige Sache oder eine neue Erfindung. Das ist etwas, was wir schon lange, lange, lange haben. Es ist zum Teil so, dass Menschen so bedeckt sind, dass es ihnen schwierig fällt, einfach natürlich zu handeln. Ich habe vor ein paar Tagen eines der bedeutendsten amerikanischen Popstars kennengelernt. Michael Bolton heißt er, glaube ich. Die Bitte Bolte, also mit dem Endrasser, Michael Bolton. So was mit Bolton, der Nachname ist richtig. Das war solch eine arme Wurst. So ein arroganter Lackaffe, also richtig, kann man nur so sagen. Der war so im falschen Ego, dem vieles gesagt, wir waren beide in der gleichen Schminkraum drin und haben uns da geschminkt, die Bodies freudig pusten, mit Tilok über die Angelegenheit, die Bruder mit ihren wilden Jokes und über weltliches Ansehen und so weiter. Ich möchte auch mal berühmt werden. Und dann haben sie den Michael Bolton in die Seite getan. Und der konnte überhaupt nichts mehr verstehen. Der hat dann überall sich falsch das Puder drauf getan. Der war einfach von der Quick Lebendigkeit der Weichen. Er war total gefrittet. Der hat überhaupt nicht ernst genommen. Wenn man einfach so lacht und so weiter. Und ich bin angewählt, wie heißt du denn? Dann hat er, also mit Englisch, war so empört, dass man ihn das fragen kann und das nicht weiß. Ich wusste nicht, dass das der berühmte versuchte so an mir vorbeizuschauen, es kam mir nicht aufgeregt vor und hätte irgendwas gesagt, aber mir war das viel zu leise, dass man es gar nicht verstehen könnte. Und so weiter und so fort. Man merkt, wie der war so, und der war dann ganz gestört, wie er auf die Bühne gekommen ist und auch am Abschluss, als dann jemand einen Scherz lief. Also hat sie ihn aufgefordert, ein zweites Lied zu singen, da war so verwirrt, da konnte er, ich habe gar nichts vorbereitet, war ganz, also mir ist, was klar war, diese eine Persönlichkeit war so sehr im falschen Ego, er konnte sich gar nicht natürlich bewegen, war nur im Ruhm, Ansehen, Prestige und so weiter, sofort den feinstofflichen Körper von sexuellen Menschen völlig eingewickelt. So, dass dieses Eingewickeltsein in Angewohnheiten, in eigenen Unzulänglichkeiten, in eigenen Unfähigkeiten, wird sehr schön ausgedrückt im Srimad Bhagavatam. Prabhupada sagt, dass die bedingte Seele gleich ein Seidenraupe oder einer Seidenraupe nämlich ihr eigenes Leid schafft. Die Leideraupe umwickelt sich mit einem Garn, einem Ausfluss, einem Seidenfaden, in dem sie sich völlig verstrickt hat oder völlig eingehüllt hat. Genauso tut sich auch die bedingte Seele im materiellen Dasein in eigenes, selbstgeschaffenes Leid einwickeln, das aus dem Geiste hervorkommt, der in Illusion oder Unwissenheit ist. Wir alle schaffen unser eigenes Leid, wenn wir frei werden von Illusion durch die Aufnahme des Krishna-Bewusstseins. Sind wir nicht mehr in einem Kokon drin, sondern in der Freiheit des spirituellen Lebens, welches gekennzeichnet ist von den wundervollen Eigenschaften der Seele und Gott. Ein Mensch, der frei ist im spirituellen Leben, ist voller Glückseligkeit, voller Wissen und voller Ewigkeit. Er ist in seiner eigenen ewigen Identität. So wie wir jedoch von der spirituellen Ebene in die mentale Ebene kommen, wickeln wir uns ein oder lassen wir uns einwickeln von der illusionierenden Energie des Herrn, von der Erscheinungsweise der Leidenschaft und der Erscheinungsweise der Unwissenheit, dass wir manchmal sehr dynamisch sind und aktiv, dass manchmal sehr dynamisch, sehr depressiv und unaktiv. Das geschieht. So, für einen Gottgeweihten ist dieser Punkt sehr wichtig zu verstehen. Es heißt nämlich im 9. Kapitel der Gita, Ashada Dhana Purusha, diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Liebes wandern, aber nicht festes Vertrauen entwickeln, kehren wieder zurück zu dem Ozean von Geburt und Tod. Ashada Dhana Purusha. Das ist ein wichtig für uns zu verstehen. Nun, während wir auf dieser Zwischenphase sind, wo wir versuchen, unser ewiges spirituelles Leben zu entwickeln und uns zu entwickeln oder entspinnen von den materiellen Erscheinungsweisen, die uns fest umsponnen haben, wenn wir das tun, haben wir natürlich sehr oft Emotionen im Krishna-Bewusstsein. Es ist ja ein Punkt, der, glaube ich, auch unsere Bhaktas ansprechen wird. Manchmal merkt ihr es vielleicht, als Bhaktas ist man sehr froh. Und manchmal, der Arthur musste einmal am Morgen vor lauter Glück weinen, glaube ich. Das ist ja sehr gut, das ist gut verständlich, jetzt hast du es endlich gefunden. Das ist wirklich ein Ansatz zur Freude. Andere Bhaktas haben, kommen manchmal ganz auf die mentale Ebene und sind dann völlig depressiv und denken, ich kann das nicht schaffen, ich muss unbedingt, also ich kann nur Krishna bewusst werden, wenn ich immer in meiner eigenen Villa lebe, wo ich Ruhe habe. Oder andere Bhaktas denken sich, also ich kann nur Krishna bewusst werden, wenn ich tanze, wie Mann sein. Und so gibt es im Bhakta-Programm viele Emotionen. Oder ich muss unbedingt mit meiner Mutter und meinem Vater zusammen sein. Oder mit meiner Gotthilde und wie sie immer heißen mögen. Diese Emotionen tauchen auf. Auch wir im Bhakta-Dasein bzw. neuen Devotee-Dasein sind manchmal eingesponnen von dem selbst geschaffenen Kokon, wenn man das so sagt. Thomas, du musst schmunzeln. Wieso habe ich ein Beispiel gegeben dazu? Und sehr oft sagen dann ältere Devotees zu uns, ach komm von der mentalen Ebene herunter, werde einfach Krishna bewusst. Und sehr oft erscheint das grausam, unverständlich und so weiter und so fort. Sehr gerade in unserem Berliner Tempel, da schwappen die Emotionen links und rechts, plötzlich verliebt sich jemand und es gibt einen gewaltigen Skandal und so weiter und so fort. Das ist hier richtig, es ist das Schreitvolle am Berliner Tempel, es sind wirklich so ausgeprägte Persönlichkeiten hier. So, vielfach fragen wir uns denn, wie ist es überhaupt mit Emotionen für Krishna-Bewusstsein? Was ist überhaupt die Stellung von Emotionen? Sind wir dafür, Emotionen zu unterdrücken? Oder vielleicht habt ihr euch oft schon diese Frage gestellt und ich möchte heute deswegen darauf einmal eingehen, weil es doch etwas ist, was hier von Relevanz ist. Dies ist aus einer Diskussion entnommen, die Prabhupada über Spinoza geführt hat. Das ist jetzt kein Spinner, sondern Spinoza ist ein Philosoph. Spinoza, sagte Devotee, betont die Wichtigkeit oder die wichtige Rolle des Intellekts, der es einem Menschen erlaubt, die Gesetze seiner zu verstehen, die seine eigene Persönlichkeit kontrollieren, sodass er in der Lage ist, seine Emotionen zu kontrollieren. Aus den Emotionen zu handeln, bedeutet für Spinoza, instinktiv zu handeln, den Sinnen zu folgen, ohne dabei den Intellekt einzuschalten. Das ist ja etwas, was wir ja auch oft sagen, sei nicht auf der mentalen Ebene, versuche zu verstehen und entsprechend des Krishna-Bewusstseins zu handeln. Also Spinoza findet es nicht gut, wenn man entsprechend seiner Emotion handelt. Er sagt, in allen Handlungen müsste der Intellekt übergeordnet sein, der Vorteil im Leben. Ein Verrückter handelt, das stimmt, ein Verrückter handelt immer nach seinen Emotionen. Doch was ist die Quelle dieser Emotionen? Solange es Emotionen, nein, wenn es Emotionen in der Gesamtsubstanz gibt, oder solange es nicht Emotionen, ich will es einfach ausdrücken, solange es nicht Emotionen in Gott gibt, wie können dann überhaupt Emotionen existieren? Es muss Emotionen im Ganzen geben. Die Substanz oder Gott ist der Ursprung aller Dinge und deswegen gibt es auch Emotionen in ihm. Warum versucht Spinoza also Emotionen zu negieren? Der Devotee antwortet, Spinoza glaubt, Emotionen würden einen nur zu Irrtum führen. Was immer es sein mag, Emotionen gehören zu Gott. Jeder Verrückte hat auch seine eigenen Gedanken, genauso wie ein Vernünftiger. Doch der Vernünftige macht keine Fehler, weil seine Gedanken in Ordnung sind. Wenn Emotionen nicht in Ordnung sind, bringen sie uns in Schwierigkeiten. Doch wenn unsere Emotionen in Ordnung sind, dann dienen sie einem bestimmten Ziel und sind richtig. Weiß Spinoza darüber nicht Bescheid? Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Die Devotees handeln zum Teil sehr emotional. So können aber die Devotees handeln, weil sie mit dem Ziel des Lebens, mit Krishna verbunden sind. In dem Augenblick nun jedoch, wo man nicht mit Krishna verbunden ist und emotional handelt, sind diese Emotionen nicht richtig, weil sie gelenkt werden von sehr niederen Instinkten, wie Lust und Neid und Gier, all diese Dinge, die auftreten im Laufe der Sinnenbefriedigung. So, genauso wie Gedanken richtig sind, wenn sie auf der richtigen Grundlage sind und schädlich, wenn sie im Kopf eines Verrückten entwickelt werden, so sind auch Emotionen sehr gut, wenn sie im Krishna-bewussten Devoti entstehen. Sehr schädlich ist auch, wenn sie auf der Ebene Mayas sich entwickeln. Zurück zu Spinoza. Spinoza sagt, dass Intelligenz die Emotionen dirigieren kann. Prabhupada geht darauf jetzt nicht mehr ein, denn er hat darauf schon, ist darauf schon eingegangen. Er hat gesagt, Emotionen haben ihren wirklichen Charakter und sind wichtig. Und er sagt jetzt, für diesen Punkt aus, Liebe zu Gott ist eine Emotion. Auf der vollkommenen Stufe des hingebungsvollen Dienstes kann man weinen. Als Chaitanya Mahaprabhu sich in den Ozean warf, war dies ein emotionaler Akt. Doch dieser Akt war auch vollkommen. Gemäß seiner Emotion hielt Chaitanya Mahaprabhu einen Augenblick für ein ganzes Yuga. Er dachte nämlich, er sei getrennt von Krishna. Und in der Trennung von Govinda waren seine Emotionen der Gestalt. Das ist die Vollkommenheit des Lebens. Wenn die Emotionen, die dort missbraucht werden, so ist das Maya. Es ist deswegen die Sehnsucht eines Devotis, dass sich seine Augen, während er den Hare Krishna Mahamantra chantet, mit Tränen füllen, dass seine Stimme zittert und dass sein Herz beginnt zu zittern. In Ekstase sollte man die gesamte Welt leer, als leer ansehen, und ohne, wenn man nicht sieht, dass Govinda gegenwärtig ist. Ein neuer Schüler beginnt mit dem Hören und Chanten, beginnt damit, Gemeinschaft zu pflegen mit den Devotees, und er beginnt damit, die regulierenden Prinzipien zu folgen. Und somit tut er alle unerwünschten Angewohnheiten reduzieren. Auf diese Weise entwickelt er Anhaftung an Krishna und kann Krishna nicht einmal für einen Augenblick vergessen. Somit vergrößert sich seine Anhaftung zu Krishna, deswegen weint er manchmal, lacht er manchmal, tanzt manchmal und manchmal chantet er auch. So, um zu der Stufe zu kommen, wo wir tatsächlich richtige Emotionen nicht wirklich trauen. Und diese Emotionen finden statt unter der Kontrolle der illusionierenden Energie. Sie sind zum Teil durch Lust, Gier und durch Neid und so weiter herbeigeführt. Ich möchte euch kurz ein Beispiel geben, wie machtvoll diese Eigenschaften unser Bewusstsein vernichten können. Man hat jetzt eine Studie unternommen über Zorn, etwas, das schon lange mal fällig war. Und man hat jetzt einen Versuch unter, man hat bei einem Versuch, das war in Indien, hatte eine Frau sich mit ihrer Nachbarin gestritten, fürchterlich gezeigt. Du Hurenbock, du und so weiter, was man dann halt da, je nach Kulturkreis. Und während sie das Kind, während sie gezankt hat, hat sich ihr Kind gesäucht. Das ist in Indien, da lebt man frisch und krank. Nun, das Kind ist ein paar Stunden später gestorben. Weil Zorn ein Einfluss ist, der über uns kommt. Und nicht nur ein subtiler Einfluss, das ist jetzt wichtig, sondern auch ein Einfluss, der unseren physischen Körper hernimmt. Es werden bestimmte Gifte ausgeschieden, die sehr schwierig zu verdauen sind, wenn man noch im Kleinstbaby ist. So könnt ihr sehen, wie man könnte jetzt andere Beispiele geben von anderen dieser materiellen Emotionen, die in Erscheinungsweisen stattfinden, die ähnlich strong sind. So, wir als bediente Seele, die noch nicht frei sind von diesen materiellen Einflüssen, werden also immer in irgendeiner Weise vergiftet sein oder kontrolliert sein, wie es in dem Beispiel mit dem Zorn deutlich wird, wo er wirklich Gift einsetzt im Eintritt. Und deswegen für einen Menschen im spirituellen Leben, er muss sehr kontrolliert werden und auch seine eigenen Emotionen, die ja entstehen durch Biochemie, wie es in dem Beispiel gezeigt wird, hinterfragen. Deswegen auf der anfänglichen Stufe des Krishna Bewusstsein müssen wir vorsichtig sein mit diesen Emotionen. Dass wir unser Leben nicht irgendwie verbeugen. So, Hare Krishna, ich möchte natürlich mal sehen, ob ihr bisher jetzt schon Fragen habt. Eigentlich wollte ich noch über die drei weiteren Merkmale des hingebungsvollen Dienstes sprechen. Aber irgendwie passt das heute nicht so in die Vorlesung rein. Ich werde es wahrscheinlich morgen früh Gut, sind zu diesen Punkten Fragen?
Ich habe mir jemand erzählt, dass irgendwie das Gefühl, wenn man sich spricht, dann kann man Gedanken, wenn man sich
Ja, das ist sicherlich richtig. Es gibt eine Entwicklung, die in Narada Panchalatna das hat viel mit Psychologie zu tun. Es geht erstmal um Denken. Denken ist so das Erste, was man tut. Ein Gedanke tritt auf, dann tritt ein Gefühl ein und schließlich ein Wunsch. So entwickelt sich das im feinstofflichen Körper. Für die Emotionen, die man hat oder Gefühle, die man hat, sind das Ergebnis unseres Denkens. Deswegen ist im Sturtern Leben, Smaranam oder die Meditation über Krishna und seine Aktivitäten sehr wichtig. Denn erst über das, dadurch, dass du deinen feinstofflichen, also deinen feinmateriellen Geist, wie sie gesagt wird, in Krishna dies beschäftigst, werden die Emotionen, die auftreten, richtig sein. Deswegen empfehlen wir neuen Bhaktas und auch neuen Bhaktis, dass sie die erste Zeit in ihrem hingebungsvollen Dienst sehr vorsichtig sind, ein sehr gutes spirituelles Leben führen, wo sie viel hören können über Krishna, dass sie die Möglichkeit haben, sich an Krishna zu erinnern. Das ist zum Beispiel ein ideales Programm für einen neuen Bhakta oder eine neue Bhakti mit dem Harinam-Programm rauszugeben, wo man so viel den Heiligen Namen hört. Es werden auch zusätzlich noch Vorlesungen in den Tempel gegeben, wo man noch mehr lernen kann und noch mehr erfahren kann über Krishna. Dann werden die Emotionen sehr nice sein. Du hast da eine sehr nice Grundvoraussetzung, da hinzukommen, weil du hier wissbegierig bist. Wir helfen einen höheren Geschmack erweitern. Wir können so das Gefühl dann auch bei Geschmack eher unterstützen. Also das ist richtig, denn Gefühle sind ergeben sich nach dem Gedanken. Viele Menschen in unserer heutigen Zeit sind sich nicht so über die Wichtigkeit bewusst, mentale Hygiene zu pflegen. Die haben nur äußerlich, aber die Gedanken nicht mehr kontrolliert und nicht mehr erhoben.
Denken wollen, aber wo kommen die Gedanken her?
Wo kommen die Gedanken
her? Kommen die aus nur aus der Anordnung oder kommen die von der Schwalbenfall?
Die kommen
aus der Natur.
Diese Gedanken kommen aus dem Geist hervor, dem ein feinstofflichen Element. Im fünften Kanto wird erklärt, dass diese Gedanken sich in Verbindung mit den Erscheinungsweisen verästeln. Ungefähr so wie ein Fluss, der sich aufteilt in viele Nebenarme und kleine. Besonders schön ist das an einer Flussmündung zu sehen, wo der eine Fluss sich so aufteilt und verästelt, dann in die Ozean stellt. So verästeln sich auch unsere Gedanken in Kontakt mit der Mathe und Natur. Wenn wir haben ursprünglich, wenn wir bekommen einen Gedanken, wir wollen genießen, das ist so der Kerngedanke, der auch in Mathe und Leben immer da ist. Nicht? Das ist sozusagen der Fluss, wenn du so willst, der eine Fluss, der sich aber verästelt in Kontakt mit der Mathe und Natur. Du siehst zum Beispiel ein Sinnesobjekt, das genießt und denkst plötzlich, ich möchte genießen, indem ich mir eine Hi-Fi-Stereoanlage kaufe und von morgens bis abends Niederhagen-Musik höre. Nicht? Oder du siehst in Kontakt mit anderen Sinnesobjekten etwas anderes und der Wunsch zu genießen spaltet sich anders auf. Und diese Sinnesobjekte tragen natürlich bestimmte Werte mit sich. Wenn du eine schöne Musik hörst, dann machst du vielleicht ein bisschen ruhig werden und in der Erscheinungsweise der Tugend sein, wenn die Musik Tugend hat. Das Objekt, was du kontemplierst und über die Gedanken machst, der in der Leidenschaft ist, wie zum Beispiel Sexualität, werden deine Gedanken ebenfalls in dieser Erscheinungsweise von dieser Erscheinungsweise auch kontrolliert werden. Wenn du ein Objekt liest, was in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ist, wie beispielsweise Alkohol oder ich meine mit du jetzt das universale Du, nicht? Dann wird der Geist unter den Einfluss dieses Objektes kommen und wird in Unwissenheit versuchen zu genießen. Also der Grundgedanke, der Grundsturm, der Wunsch zu genießen und je nachdem, in was für Erscheinungen, mit was für Objekten der Mensch zusammenkommt, die wiederum diese Erscheinungsweise von Erscheinungsweise betrifft, wird der Geist also dann unter Einfluss von diesen Erscheinungsweisen gelöst. Zu philosophisch oder kann man das verstehen?
Man kann sagen, ja. die Mathe Natur gibt die Fallen ein, je nach Anhaftung.
Ja, du hast recht. Da muss im Geiste eine Anhaftung da sein, denn wie sonst ist jemand angezogen zu Sinnesobjekten der Erscheinungsweise der Unwissenheit, der Leidenschaft oder Tugend? Da ist schon eine Anhaftung da. Ist beides da. Die Sinnesobjekte sind in der Erscheinungsweise und haben einen bestimmten Einfluss auf uns. Aber auch wir sind bereits in bestimmten Erscheinungsweisen, dass unsere Anhaftung für bestimmte Dinge sind. Um es jetzt einfach zu sagen, weil ich merke, manche können mir müssen immer konkret denken. Sieh ein Schwein. Ein Schwein ist ein Schwein. Und der Erscheinungsweise der Unwissenheit total geprägt. Es ist deswegen angehaftet an faule Äpfel und mit Urin da drin. Mit Urin oder so. So, wenn das Fleisch, wenn das Schwein jetzt diese faulen Äpfel mit Hühnerurin sehen, nicht, dann denkt es, Mensch, das ist zu genießen. Nicht? Es ist bereits in der Erscheinungsweise der Unwissenheit und wird deswegen besonders angesprochen durch Zubereitung in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Eine Wechselwirkung da. Weil es nicht, es könnte nicht angezogen sein, das Schwein ist in der Erscheinungsweise der Tugend wäre, dann würde es nicht von diesen Dingen angezogen werden. Manchmal kann es jedoch beeinflusst werden. Es gibt für alle von uns, je nachdem, unter welchem Einfluss wir stehen und was für Anhaftungen wir haben, bestimmte Dinge, die wir irgendwie gerne mögen. Unsere Sinne sind genau ausgepeilt, um diese eingerichtet, um diese Folgen zu bekommen. Wenn sie auftauchen, die Sinnesobjekte, werden wir ganz angesprochen und sehr endlich beschäftigt. Also, unsere Anhaftungen sind da, aber auch die materielle Welt kann auf uns einen Einfluss ausüben. Es geht von uns aus, aber auch vom einen. Deswegen, wer das versteht, versteht die Motorik seines Denkgefühls und Wollens besser und ist deswegen sehr bemüht, sein Denken und Denkgefühl und Wollen zu spiritualisieren durch eine sehr anziehende Beschäftigung und Hingebungsform. Der Gottgeweihte betet: Krishna, gib mir einen Dienst, wo ich völlig aufgehen kann, sodass alles gereinigt werden kann bei mir, dass meine Anhaftung geläutert werden kann und dass ich somit ein wenig stabiler werde, um den Anfechtungen von außen, den Anhaftungen Mayas, standzuhalten.
Ich habe einmal auch Gedanken von Maya aufgezogen.
Klar.
Wobei, ist das jetzt ja die Funktion innerhalb des Krishna-Bewusstseinsarbeit, ist das ja das Thema auch aufgezogen, das ist aber jetzt außerhalb haben. Das ist die erste Sinnlichkeit, die ich habe, das toleriert.
Das Gespräch mit den Bodhis ist sehr wichtig. Wenn du dich den Bodhis anvertraust und sagst, das sind meine Gefühle, ich kann nicht antworten. Was meinst du dazu? Und dann werden die Devotees einem helfen, weil die Devotees kennen das ganz genau und werden einem sagen, wie man mit diesen Emotionen, die man hat, auch wenn man nicht in Krishna-Bewusstsein ist, klar werden kann. Es gibt im tiefsten Kanto des Srimad Bhagavatam eine unglaubliche Passage, auf die ich gerne hinweisen möchte, wo gesagt wird, wie man genau mit diesen materiellen Emotionen, die auftreten, die also nicht Krishna-Bewusst sind, fertig werden kann. Zum Beispiel wird dort gesprochen, was man tun kann, wenn man von Lust überwältigt wird. Das ist ja Frühlingsmacht. Das ist eintreten. Und ich habe mir auch gedacht, was man machen kann gegen Neid. Genau der Wissenschaftler. Zum Beispiel gegen Lust auf die materielle Pläne, sondern halt mit geraten, dass man mit Entschlossenheit Pläne schmiedet, wenn man als Bürger das Leben beginnen kann. Sondern richtig das Ausplanen. Planungskomitee. Und Neid manchmal, wenn man über den Erfolg anderer neidisch wird, kann auch auftreten. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich glaube nicht. Dann sollte man ein sehr gutes Verhalten an den Tag legen und mit jemandem wieder sehr höflich umgehen und verstehen, dass dieser Neid nur ein Kummer des Herzens ist. Wirklich nicht ausgelastet und ist deswegen eifersüchtig an anderen. Man muss sich dann besser beschäftigen, um erfüllt zu sein, damit man nicht neidisch wenn andere das besser gemacht hat. Und so gibt es also tausend von diesen psychologischen Tricks. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Bhakti Ramana interessiert sich für diese Dinge, weil er sehr gerne Psychologie einsetzen möchte, um sich Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Ich kann dir das mal zeigen, wo das ist, auf dir, wo wir. Also das kann man richtig eine schöne Liste machen. Was macht man denn? Aber letztendlich heißt es denn, das ist interessant, dass man letztendlich all die materiellen Eigenschaften, wo auch dass ein sozusagen von Maya ja Gedanken eingegeben werden, wie du sagst, das am leichtesten überwinden kann, wenn man einfach sich im hingebungsvollen Dienst beherrscht. Wird richtig erwähnt, unter der Anordnung der Devotees, unter der Anleitung der Devotees, dann ist das einfach.
Gut. Wie ist man, wenn man in Beziehung zu einem bestimmten Devotee ein gewisser Unmut diesen Devotee gegenüber aufsteigt und man merkt, man kann mit diesen Devotee nicht darüber sprechen, aus verschiedenen Gründen, als man es nicht hört oder nicht verstehen will oder weil man selbst dazu bedingt ist. Was kann man denn da tun?
Man muss unbedingt verstehen, worin das liegt. Das liegt nicht unbedingt immer daran, dass der Devotee ein Milch ist. Ja. Das war norddeutsch, das ist ein so bekannt. Ein unliebsamer Mensch ist. Das liegt daran, dass der eine völlig andere Natur hat als wir. Das ist sehr oft, sind diese Schwierigkeiten unter den Devotees dadurch zu erklären, dass da einfach eine andere Art von Natur ist. Der hat einfach eine andere Natur, der ist nur so. Zum Beispiel bei der Erik wird noch lange Zeit ärgern und sich Erik in dieser Art und Weise verhandeln. Verhalten. Das ist eine bestimmte Natur. Arthur liegt die Natur total, das kann man sagen. Ne? Das ist so ein frischer, freier Mensch, das aus dem Wagenlager, um 11.10 Uhr. und so weiter und so fort. Während andere mehr von einem anderen Wesen sind und diese Natur, das ist halt nicht halt für sie das erste Mal, dass sie mit so einer Natur in Kontakt treten. Nicht? Und so mache ich es manchmal, ich wollte das jetzt nicht auch so persönlich sehen, sondern nur ein Beispiel für ein eher universales Prinzip geben. Macht eine bestimmte Natur nicht so sein und diese Naturen gehen einfach nicht so zusammen. Nun, solange der Devotee diese Natur in Krishnas Dienst stellt, kann er nicht kritisiert werden. Arjuna hat die Natur eines Kshatriyas und hat gekämpft. Er hat damit Krishna zufriedengestellt. Und so kann auch jeder Einzelne, der seine Natur in Krishnas Dienst stellt. Man muss da einfach ein bisschen tolerant sein und man muss es lernen, mit dem, man sollte nicht erwarten von dem Devotee, dass er seine Natur einfach aufgibt und fürchtet. Das ist auch gar nicht der Sinn unserer Verbindung. Wir tun unsere Natur in Krishnas Dienst stellen und so werden die Unreinheiten in dieser Natur, die wir ja alle mit uns bringen als bedingte Seele, geläutert. Zum Beispiel, das ist immer, wenn ich das sage, fallen meine Augen auf Corinna. Corinna hat eine sehr ausgeprägte Natur, den Fallschirm zu springen. Der wird mal entmutigt, wenn der Fallschirm sich nicht öffnet. Es muss weitergehen. Und Karate zu kämpfen und Geige zu spielen und alles Mögliche. Das ist natürlich sehr nice, die Boden drin ist. Jetzt kommt es darauf an, wie kann man das in Krishnas Dienst stellen? Dass das, was vielleicht noch unrein ist, an geläutert wird. Aber das aufzugeben, ist gar nicht der Sinn der Bewegung. Aber das wird dann nicht. Jetzt muss einer in Krishnas Dienst stellen. Deswegen muss man sich die Bosis anvertrauen, um zu sehen, wie kann ich meine Natur in Krishnas Dienst stellen. Dann wird es geläutert und dann gibt es keine Schwierigkeiten. Aber wer nicht nach seiner Natur beschäftigt wird, das ist jetzt schwierig. Stell dir mal vor, du würdest einfach von morgens bis abends Socken wickeln oder so, nicht Brüder schneiden. Das würde dein Drang zur Aktivität, der in dem jungen Geist und jungen Körper noch drin ist, der würde so nicht vollendig beschäftigt sein. Du würdest dann auch unaufstehlich sein. Ja, die können her. Nur Club, nee. Das ist dann aber die letzte Frage, ja.
Nur weil gerade gesagt hat, dass mit der Natur, die jetzt sozusagen mit dran hat, etwas senkt, oder eher gesagt, etwas dynamischer zu tun, wie es mit den Naturen, die halt langsamer sich bewegen und dann von anderen immer wieder werden, schneller zu bewegen.
Das müssen wir uns mit dem Ordens lernen. Das ist ein ernsthaftes, kann zu einem großen Problem sein. Manche sind einfach philosophisch geneigt und andere nicht. Und die können das nicht verstehen, wieso jemand lesen muss. Besonders in unserer Berliner Tempel ist das ein schwieriges Problem. Nun, grundsätzlich wird dazu gesagt, wenn man langsam in der Natur ist, die Devotees sollten das sehen, aber zur gleichen Zeit, wie man zur gleichen Zeit umwelt, nützt es uns nicht, wenn wir nur eingespannt bleiben in unserer Natur und einfach nur natürlich leben. Dann geht es nämlich nur um erste Schlaf und Verteidigung und Sexualität bei uns. Wir müssen auch angeleitet werden im Devotional Service. Diese Natur muss eingesetzt werden. Und wenn das da ist, gibt es eigentlich keine, kann man nichts sagen. Nur wenn man halt kein Devotional Service macht, sondern nur in den Tag hineinträumt, dann wird man seiner traumhaften Natur vor euch, oder träumerischen Natur, würde man sagen, dann kann man natürlich keinen Fortschritt machen. Aber doch, wenn man diese Natur beschäftigt. Beispiel. Ich habe mich sehr philosophisch interessiert und tue es eigentlich immer noch, aber dann bin ich gleich beschäftigt und übersetzt. Ich habe gleich beschäftigt, meine ganzen Bücher zusammen. Keiner konnte das verstehen, wie ich das 60 Stunden aushalten konnte, an einem Fleck zu sitzen und so zu übersetzen, war halt nicht in der Natur. Aber das musste dann auch beschäftigt werden. Nicht, dass ich einfach nur am Strand in der Ostsee da sitze, Steine, Sand, Meer, kosmische Energie. Das missacht uns manchmal. Ich glaube, manchmal viele junge Devotees, die das Gefühl haben, ach, keiner versteht meine Natur, ich bin nun mal ein langsamer Mensch. Manche sind einfach nur faul. Manchmal ist man einfach nur faul. Und die Natur ist ein Widerstreb, das Prinzip entsprechend seiner Natur halt beschäftigt zu sein im Verstand. Da kommt sozusagen die Erscheinungsweise der Unwissenheit dann auf. Ja, das ist so schön, diese Bewegung ist wirklich die einzige Bewegung, die darauf absteht, dass jeder authentisch wird. Und mit authentisch meinen wir jetzt nicht nur die höchste Stufe, wo wir einfach als reine Seele voller Liebe zu Krishna beschäftigt sind, sondern schon ein bisschen Selbsterkenntnis, wo wir verkennen, wer bin ich denn jetzt? Was ist denn jetzt für mich wichtig? Auf der jetzigen Stufe. Das kann man in Gemeinschaft mit den Bodhis erzählen und dann sich beschäftigen. Und während man dann in Natur hingebungsvoll ist, freudig, wird man geläutert. Und er wird eine starke spirituelle Persönlichkeit. Gut, jetzt wollen wir nur noch eine einzige Frage zulassen, nämlich wann gibt es Katara? Harte Standorte.